bemühe mich, ja. Also, wann haben wir immer? Am Montag, gell? Ich bin immer durcheinander mit meinen zwei Vorlesungen. Also, wir sind immer noch in 3.4. Die Verträglichkeit von Observablen. Ja, und das ist so was wirklich, da muss man sich dran gewöhnen in der Quantenmechanik. Also von der klassischen Mechanik sind wir gewöhnt, egal was für eine Größe irgendein physikalisches System hat, hat die einen bestimmten Wert. Egal, ob wir den kennen oder nicht und ob wir den gemessen haben oder präpariert haben oder nicht, wir können den wissen oder nicht, aber in der klassischen Physik haben alle Observablen immer einen bestimmten determinierten Wert und das ist halt in der Quantenmechanik nicht mehr so. Und manchmal schließt auch aus, wenn ich zum Beispiel wenn ich den Ort eines Teilchens sehr genau bestimmt habe, dann ergibt sich, dass der Impuls, hallo, nur herein, dass dann der Impuls sehr ungenau bestimmt ist. Und das wollen wir heute uns klar machen. Aber erst nochmal, was wir letztes Mal, also Verträglichkeit heißt, wenn ich zwei solche Observablen habe, das bedeutet definitionsgemäß, also wenn man es kurz macht, dann dass es ein gemeinsames, vollständiges Orthonormalsystem von Eigenvektoren gibt. Das heißt, ja, also ich habe einen Satz gemeinsamer Eigenvektoren. Da muss das Dächlein drauf, weil das ist der Operator, der zu der Observablen A gehört. Oder der die repräsentiert in diesem Formalismus. Und eben auch für B. Also es ist gleichzeitig Eigenvektor für A zum Eigenwert klein a und zum Operator B zum Eigenwert klein b. Und es ist immer natürlich, ja, weil die sind immer, das hatten wir ja auch letztes Mal hergeleitet, weil diese Operatoren selbst adjungiert sind, sind die Eigenvektoren immer senkrecht aufeinander und ich nehme jetzt an, ich habe Observablen, die normierbare Eigenzustände haben. Ja, wenn es wie bei Orts und Impuls, wenn die kontinuierliche Eigenwerte haben, dann habe ich hier halt Delta-Distributionen. Da muss ich dann ein bisschen aufpassen. Aber meistens geht das in der Quantenmechanik alles ganz gut. Und da hatten wir gesagt, dass daraus folgte notwendig, dass diese Operatoren kommutieren. Und das war der Kommutator, diese eckigen Klammern, definiert als A mal, ach jetzt bin ich ganz mit Vektoren und Hütlein, also A Dach, B Dach und B Dach, A Dach, das ist der Kommutator zweier Operatoren A und B. Und die müssen halt verschwinden. Das ist der Nulloperator. Ja. Also die müssen vertauschen. Genau dann gibt es eine solche gemeinsame Basis, so eine vollständige Orthonormalbasis. Und genau dann sind die gleichzeitig messbar. Also zum Beispiel die drei Ortskoordinaten. Ja, wir hatten da ja x, in der Ortsdarstellung war ja der Operator x angewandt auf die Wellenfunktion einfach Multiplikation mit x, mit normalen Zahlen, und da hat man natürlich, dass die alle kommutieren. Das heißt, alle Ortsvektorkomponenten kompatibel. Das heißt, ja, wenn ich irgendwie ein Teilchen in x1-Richtung eingesperrt habe auf einen ziemlich engen Bereich, dann kann ich das auch noch in 2 und 3 einsperren. Aber was nicht geht, das hatten wir auch gesehen, wenn ich x und p habe, dann vertauschen die nicht, wenn ich in gleiche Richtung gucke. Ja, das war diese Kommutatorregel, die hatten wir auch hergeleitet in der Ortsdarstellung. Das gibt IH quer Delta IJ mal der 1-Operator. Ja, das heißt, ich kann ein Teilchen in x1 ziemlich einsperren und dann wird aber in p1 sehr unbestimmt sein. Das leiten wir jetzt auch nochmal formal her. Das ist diese berühmte Unschärferelation. Und darum soll es heute gehen. Das ist ein bisschen ein trickreiches Argument, ist aber physikalisch auch unglaublich wichtig. Aber was ich kann, hier steht ja Delta IJ, wenn ich sage, ich sperre das Teilchen in x-Richtung ziemlich ein, kommutiert x1 aber zum Beispiel mit p2. Also kann ich mir auch einen Zustand vorstellen, wo das Teilchen ziemlich genau in der 1-Richtung lokalisiert ist, also ziemlich ein kleines Delta x1 hat und gleichzeitig in dazu senkrechter Richtung einen sehr genauen Impuls. Dann sagt mir aber die Unschärferelation, dann ist das x2 ziemlich ungenau bekannt nur. Ja. Und das wollen wir jetzt herleiten. Also was ist jetzt bei nicht kompatiblen Operator-Observablen? Also wenn die Kommutatoren nicht vertauschen, also falls A und B Kommutator nicht der Null-Operator ist, ja, was dann? Und da gibt es halt diese Unschärferelation, die kommt vom Herrn Heisenberg. Und die besagt, dass die Standardabweichung von A mal der Standardabweichung von B größer oder gleich ist 1/2 mal der Betrag vom Erwartungswert von Kommutator. Jetzt müssen wir uns erst klar machen, was diese Erwartungswerte nochmal waren. Dazu, hallo, dazu müssen wir uns erinnern. Also das Teilchen sei im Zustand Psi präpariert. Ja, das war dieser Zustandsvektor, der den Zustand des Systems beschreibt. Und was bedeutet der? Dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Messung von A, ja, die Eigenwerte von den Operatoren, das sind die möglichen Messwerte, und wenn ich einen Zustand weiß, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben dieser Eigenvektor zu dem Eigenwert A Psi Betragsquadrat genauso für B klar. Das war der Born, ja, Born'sche Regel. Und dann ist klar, wie rechnet man Mittelwert aus? Naja, der Zustand soll normiert sein, das heißt, die Summe über alle Wahrscheinlichkeiten ist immer 1. Also ist dann der Mittelwert dieser Observablen A, der ist gleich die Summe über alle Eigenwerte von dem entsprechenden Operator A Dach und dann halt diese Wahrscheinlichkeit mal der Wert und summiert über alle, ne? Das ist der Mittelwert. Jetzt gucke ich mal, das können wir noch ein bisschen umschreiben, unabhängig von diesen Eigenvektoren. Da mache ich das, schreibe ich das mal so hin. Ja, das Betragsquadrat ist ja immer dieses Ding hier gesternt. Ja, also machen wir es mal ausführlich. Es schadet nichts. Da kann man noch mal diese ganzen Rechenregeln, die trainiert man da eigentlich automatisch mit, wenn man das sich selber noch mal alles herleitet, dann hat man schon viel gelernt. Jetzt, Skalarprodukt Stern, also konjugiert komplex, ist gerade das Skalarprodukt mit den umgetauschten Argumenten. Ah, da fehlt aber noch ein A. Ne? Hier, das gäbe ja einfach 1 per Definition. Also kann ich hier hinschreiben A mal und jetzt schreibe ich statt dem gesternt das Umgedrehte hin. Das ist ja, war ja das mit dem. Ja, das war ja diese Sesquilinear-Formeigenschaft, also dass das wie ein Skalarprodukt ist, aber beim Vertauschen wird alles konjugiert komplex. Und dann war noch, wenn ich hier was rausziehe, eine Zahl, dann kommt sie normal raus und wenn ich es hier vorne habe, dann kommt es konjugiert komplex. Aha, jetzt ist das hier ja fast unabhängig von, jetzt kann ich das nochmal umschreiben. Die Tafel schon wieder zu Ende, eieiei. Jetzt kann ich da ja ein bisschen mal, mache ich es mal so, das wird zwar jetzt durcheinander, ich hoffe aber, es ist okay. Oder ich schreibe hier weiter. Also das ja, jetzt kann ich ja das hier, man vertauscht auch einfach immer Summen und Produkte, da machen sich Physiker keine Sorgen. Sollten sie vielleicht manchmal, aber der Hilbertraum ist wie gesagt ein sehr gutmütiges Konstrukt. Kann ich so schreiben. Jetzt die Preisfrage, was ist denn das? Die Summe über AA, Ketpra AA. Ist vielleicht jetzt nicht mehr so klar, aber das da ist nämlich gerade der Operator A. Erzähle ich gleich noch warum, aber jetzt erstmal, damit es schön da steht. Ja, das ist also der Mittelwert von A. Das ist einfach A angewandt auf Psi und dann das, was da rauskommt, nochmal mit dem Pra Psi multipliziert. Und warum ist das jetzt so? Gucken wir mal. Also das A, das ist sicherlich A mal eine 1. Also die ganze Quantenmechanik ist oft nur einfach so Einsen irgendwie geschickt hinschreiben, wie man sie gerade braucht. Ja, das war diese Vollständigkeit. Ja, das hier ist der 1-Operator. Das sagt, dieses Orthonormalsystem von Eigenvektoren von A ist vollständig. Ja. Wie gesagt, man ist da sehr sorglos und sagt Summe und diese Anwendung von A auf den Vektor kann ich vertauschen. Dann steht das da. Aber jetzt ist klein a Ket ist ein Eigenvektor von A Dach zum Eigenwert A und dann haben wir es schon. Ja? Also steht da A, Dach gleich Summe über A, 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 also viele A's. Ist immer schwierig vorzulesen. Ne? Also so, jetzt, da haben wir das. Also das war die Message. Der Erwartungswert von irgendwas ist dieser Operator gesandwiched. Hier sagt man da gern, also man multipliziert den Cat und den Pra, also den Cat von rechts und den Pra von links dran. Das ist der Erwartungswert. Dann nochmal erinnern, also kennen Sie aus dem Praktikum, Messwert ist schön, aber in der Physik praktisch nutzlos, weil ich muss ja wissen, wie genau was ist. Und um abzuschätzen, wie genau was ist, messe ich das ganz oft. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, wird immer ein bisschen was Verschiedenes rauskommen. Dann mache ich so ein Histogramm und gucke, wo, oder ich bilde einen Mittelwert und genau das ist das hier. Ne? Und um jetzt zu wissen, wie genau mein Wert ist, wenn ich überhaupt nichts über systematische Fehler weiß, dann sage ich, na gut, das ist alles zufällig. Und dann kann ich mir diese Verteilung von Werten angucken, die werden irgendwie in der Nähe von dem Mittelwert sich häufen. Und dann kann ich sowas wie die Breite von der Verteilung angucken. Und das ist dann, wird dann gemessen durch die Standardabweichung. Ja, also wie gesagt, das hier ist der Mittelwert, das sind diese Spitzklammern da und die sind in der Quantenmechanik, werden die so ausgerechnet. Und jetzt, ja gut, was war die Standardabweichung? Das Delta A zum Quadrat, das ist der Mittelwert von A im Quadrat minus der Mittelwert von A im Quadrat. Das ist nicht dasselbe. Muss man immer wieder, das ist, also man wundert sich immer, wenn man da nicht vorsichtig ist. Das ist im Allgemeinen größer gleich 0. Warum? Weil ich kann das so schreiben. Das ist der Erwartungswert von diesem Ding hier. Ja, das ist der gemessene Zufallswert. Jedes Einzelevent hat einen Wert und das hier ist der Mittelwert von der ganzen Messung über alle verschiedenen Messungen drüber gemittelt. Und das Quadrat aus dieser Differenz, das ist gerade, also der Erwartungswert davon ist gerade die Standardabweichung. Warum ist das gleich dem? Naja, das kann ich schnell ausrechnen. Naja, jetzt ist das hier ist einfach a Quadrat, das ist schön, das ist, was ich will. Jetzt habe ich natürlich wieder Unsinn geschrieben, hier muss ein Minus hin, weil hier ein Minus steht. Und das hier ist eine Konstante einfach und die darf ich aus diesem Erwartungswert Bracket-Dingsbums rausziehen. Also steht hier 2 mal a Average mal a average, was minus 2 mal a average im Quadrat ist, plus a average Quadrat. Und naja, gut, hier cancelt sich was und da bin ich da gelandet, wo ich herkam. Also das nochmal sich klar machen, das hier wird im Allgemeinen nie 0. Ja, weil jeder Messwert kann vom Mittelwert verschieden sein. Wenn natürlich das super exakt gleich ist, jedes Mal kommt dasselbe raus, da würde ich mir Gedanken machen, ob ich da wirklich richtig messe, aber kann ja sein, dann kommt 0 raus. Dann ist das ganz sicher das Ergebnis. Ja, und dann ist natürlich der Mittelwert gleich diesem Ergebnis.
Ich habe noch mal eine Frage. Ja? Warum wird mit der Standardabweichung jetzt nicht summiert? Oder ist das,
na, das ist ja dieses, das ist ja hier diese Bracket. Ja. Ja, wenn ich ein reales Experiment mache, ich messe das 100 Mal, dann bedeutet diese Bracket, ich addiere 100 Mal mein Ergebnis im Quadrat und teile durch n. Das, Und hier, na gut, hier ist es in unserem Quantenformalismus klar. Da kann ich jetzt hier Delta A Quadrat, da definiert, ist ja so definiert. Ne? Brauche ich nur meine Formel anwenden. Mittelwert von irgendwas ist das gesandwichte etwas operatormäßig gedacht. Dann habe ich den Mittelwert von A im Quadrat. So, jetzt haben wir schon alles beieinander, was wir an Definitionen brauchen. Und jetzt kommt halt der Trick. Das ist, der Heisenberg hat sich das physikalisch überlegt. Der hat gesagt, wenn ich ein Elektron, ich da den Ort messen will, was muss ich machen? Ich muss es irgendwie angucken. Ich mache lieber erstmal. Und er hat dann gesagt, na gut, das Elektron gucke ich mir an, indem ich Licht drauf strahle und gucke, wie das Licht da abgelenkt wird. Also ich gucke sozusagen ein Mikroskop. Und so ein Mikroskop hat ein Auflösungsvermögen, das desto besser ist, je kleiner die Wellenlänge vom Licht ist. Aber je kleiner die Wellenlänge vom Licht ist, desto größer ist der Impuls von dem Photon. Und ich muss mindestens ein Photon draufschießen. Also je genauer ich gucken will, wo das Elektron ist, desto mehr kicke ich es irgendwie rum in der Gegend. Und zwar unkontrolliert. Und daher kommt diese Unschärferelation. Und was ich hier jetzt präsentiere, das ist natürlich das, was 80 Jahre oder 90 Jahre später der kürzeste Weg ist. Es ist zugegeben nicht sehr intuitiv, wie man da drauf kommt. Aber es ist eine schöne Rechnung. Jetzt will ich mir erstmal das Leben leichter machen. Ich betrachte jetzt, also gegeben sei dieses Psi. Ja, also ich habe das Teilchen in irgendeinem Zustand präpariert, das durch dieses Psi beschrieben wird. Und jetzt kann ich statt A das hier betrachten. Ja, was hat das für Eigenschaften? Der Erwartungswert von dem ist offenbar 0, weil der Erwartungswert gibt mir hier den Erwartungswert von A. Der Erwartungswert von einem 1-Operator ist natürlich einfach Psi-Skalarprodukt, das ist aber 1. Also kriege ich A-Erwartungswert minus A-Erwartungswert gibt gleich 0. Derselbe Spaß für B. Und dann ist natürlich wegen der Beziehung da oben, ja, dass das Delta A Quadrat, das ist dann natürlich einfach der Erwartungswert von A Quadrat, A Strich Quadrat genauer gesagt, weil halt der Mittelwert von A Strich, ja, A Strich Quadrat ist einfach das Quadrat von dem, also das hier oben. Und andererseits ist aber der Erwartungswert von A' 0, also ist hier einfach A' Quadrat. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Genauso für B. Dann, jetzt ist es schon wieder weg, gell? Ach, die Tafeln sind echt zu klein. Ups. Also was ich beweisen will ist, dass da der Kommutator Erwartungswert und davon der Betrag. Und jetzt, na gut. Und dann weiß ich, es muss also was mit dem Kommutator zu tun haben. Und da erzeuge ich mir mal geschickt einen Kommutator. Jetzt mache ich das noch fertig. Das ist genau das gleiche wie für A, nur für B. Und jetzt kommt halt der Trick, der sich aus Jahrzehnten Herleitungen für die Unschärferelation rauskristallisiert hat. Also kann das auch mit Wellenfunktionen in der Ortsdarstellung für Ort und Impuls machen, aber das ist furchtbar, furchtbar viel mehr Rechnerei. Also die elegante Lösung ist, ich schreibe mir einen Vektor hin, ein Skalarprodukt mit sich selber, und von dem weiß ich, was ist das, Psi, wenn ich Psi Psi habe, ist auf jeden Fall Skalarprodukt. Ja, Psi Psi ist 1, weil ich so gewählt habe, aber es ist immer größer gleich 0. Und es ist nur dann 0, wenn das der Nullvektor ist. Das war positiv definiertes Skalarprodukt. Und jetzt schreibe ich mal was hin. Schreibe ich mir ein Polynom hin, ein quadratisches. Jetzt will ich gucken, wie habe ich es gemacht. So. I Lambda Beta Psi, und das multipliziere ich wieder mit sich selber. Ja, also diesen Vektor, das ist ja ein neuer Vektor. Ja, wenn ich A, diesen Operator auf den Vektor Psi anwende, kommt ein neuer Vektor raus, und von dem rechne ich das Betragsquadrat aus, was gerade das Skalarprodukt dieses Vektors mit sich selber ist. Wie gesagt, von dem Ding weiß ich, ist es größer gleich 0. Und ich brauche nur zu beachten, Lambda soll nur reell sein. Ja, das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Im Folgenden ist das Lambda immer reell. Jetzt schließen wir mal was da draus, weil das immer größer gleich 0 ist. Jetzt formen wir das ein bisschen um. Jetzt kann ich, wenn ich einen Operator habe, der im linken Teil vom, oder linken Argument vom Skalarprodukt steht, dann kann ich den immer rüberschaufeln, indem ich das Adjungierte nehme. Fragen? Stellen Sie ruhig Fragen. Wo? Hier? Also da steht in der Klammer dieser Operator A Dach plus I Lambda B, immer Striche dran, Psi. Und da steht dasselbe.
Und dahinter ist dann aber die Klammer Spitze.
Das ist die Spitze, ja, okay.
Und das B-Dach in dem zweiten?
Ist auch ein B-Dach-Strich. Ja, jetzt, wie gesagt, wenn ich einen Operator habe, der auf einen Vektor im linken Argument wirkt, kann ich den darüber bringen, indem ich das Adjungierte nehme. Das machen wir mal. Also das Psi bleibt dann alleine da in seinem linken Argument. Und hier nehme ich diesen Operator adjungiert, und der wirkt auf den Vektor, der da steht. Den muss ich einfach abschreiben. Also A' plus I Lambda B' Psi Spitze Klammer. So, Preisfrage, wie geht das denn jetzt? Naja, dieser adjungiert Dingsbums, das ist ein linearer Operator, nur aufpassen, alle Zahlen müssen konjugiert komplex werden. Also erstmal wird aus jedem Operator sein Adjungiertes, das war dieser Dagger, dieses Friedhofskreuzchen da, dann das I wird zu minus I wegen konjugiert komplex, das Lambda ist reell, Da passiert nichts, wenn man es konjugiert. Aus dem B wieder dann B Dagger und hier das muss ich wieder abschreiben. Ich kann auch immer hier einen Strich noch hinmachen, wenn das hilft. Dann Observablen, die haben immer die Operatoren, die die repräsentieren, die sind immer selbstadjungiert. Also selbstadjungiert. Ja, die sind alle beide selbstadjungiert. B, Dach, Strich. Also kann ich hier statt den Daggers einfach die Daggers wieder weglassen. Das sieht doch schon ganz nett aus. Das sieht jetzt fast wie binomische Formel Nummer 3 auf. Nur aufgepasst, bei Operatoren geht es nicht so einfach, weil die kommutieren nicht. Also muss ich ganz ordentlich sein und die ausmultiplizieren. Da hilft mir nichts. Ja, das mal das gibt A, das ist ja schon mal schön. Ja, weil das gibt mit dem Psi und dem Psi zusammen ja schon mal mein Delta A Quadrat. Das will ich ja da irgendwie haben in meinem ganzen Beweis. Dann kriege ich hier ein I Lambda, das kann ich rausziehen. Aber jetzt aufpassen, jetzt steht hier A, B, und zwar in der Reihenfolge. Hier steht wieder ein I Lambda beim nächsten, die beiden. Und aber es steht ein Minus und BA. Aha, überall Strichlein. Das ist ja auch schon was Schönes, das will ich ja auch haben für meine unschärfe Relation. Das ist ja gerade der Kommutator. Und hier Minus I mal Plus I gibt Plus 1 und Lambda Quadrat B Dach Strich Quadrat. Der ganze Spaß mit Psi Cat multipliziert. Jetzt machen wir das noch schön hier, P Lambda. Ja gut, da weiß ich, dass Psi A Dach Quadrat Psi, das ist gerade das. Und das ist gerade der Erwartungswert vom Kommutator, ja, weil das Ding ist ja der Kommutator. Ist jetzt leider noch mit Strichen, aber das sehen wir gleich, das ist kein Problem. Und hier steht Lambda Quadrat, der Erwartungswert von B Strich Quadrat, das ist aber gerade Delta B Quadrat. Und immer beachten, Lambda reell. Jetzt müssen wir mal gucken, das sieht doch schön aus wie ein schönes quadratisches Polynom. Und das ist auch reell. Und das müssen wir aber erstmal zeigen. Weil das hier erstmal ist hier ein I und da Kommutator, ist so eine Sache. Aber gucken wir mal. Denn jetzt also der Erwartungswert von selbstadjungierten Operatoren, der ist ja immer von selber reell. Das hatten wir auch letztes Mal da rumgeixt. Und wenn wir jetzt zeigen können, dass dieses A Kommutator B mal I, dass das selbstadjungiert ist, dann sind wir raus, fein raus. Weil dann wissen wir, dass dieser Erwartungswert da reell ist. Also da dieser hier. I mal der soll reell sein. Weil dann habe ich ein schönes reelles Polynom. Das ist ein bisschen abstrakt, ich gebe es zu, aber ganz wusste ich eigentlich. Ja. Ja.
Das ist ja der Kommutator von A und B.
Genau.
Ja. Und warum wird das plötzlich erwartungswert durch das I?
Dadurch, dass es das Psi links und rechts dran geklatscht ist.
Also das T bezieht sich ja quasi auf den vorderen und auf den hinteren Teil. Bezieht sich das auch auf den mittleren quasi? Also ich dachte quasi, dass aus dem.
Ach so, vielleicht hätte ich Klammern machen müssen. Das ist natürlich hier eine große Klammer. So ist das gemeint immer. Ja. Ja, die Schreibweise hat manchmal Fallstricke. Jetzt gucken wir mal, jetzt machen wir eine Nebenrechnung. Zwar behaupte ich, dass der Kommutator mit einem I verziert selbst adjungiert ist, weil A und B Strich selbst adjungiert sind. Und das können wir uns einfach überlegen, weil was ist denn C Dach Dagger? Das ist I, das I Dagger ist I Stern, also minus I. Und dann, jetzt schreiben wir den Kommutator wieder aus. So, ich soll ja hier immer schön halbieren. Und das gedaggert. Dann nochmal erinnern, immer diese Rechenregeln auch mal im Kopf wieder zurecht sich erinnern. Wenn ich ein Produkt habe und das adjungiere, dann adjungieren sich die Operatoren, aber die Reihenfolge dreht sich auch um. Ja, das war, weil man muss die immer schön der Reihe nach vom linken Argument in so einem Pra-Kettdings nach rechts schaufeln, dann ändert sich gerade die Reihenfolge. Also kriege ich hier B-Dach-Dagger, A-Dach-Dagger, ja, habe ich schon wieder vermurkst, so ist es richtig. Jetzt sind aber A und B selbst adjungiert. Und das ist aber gerade das Minus der Kommutator AB. Also ist das gerade gleich I mal plus I mal dieser Kommutator AB. Und das ist aber C. Also ist C Dagger gleich C, also ist C selbst adjungiert. Happy. Ne? Also das ganze Ding hier ist reell. Das ist eine reelle Zahl. Das Lambda, haben wir ja gesagt, ist eh reell. Und I mal dieser Erwartungswert vom Kommutator ist reell. Und Lambda Quadrat, Delta B Quadrat ist auch reell. Und das haben wir gesagt, ganz hier oben, wegen dieser positiven Definitheit des Skalarprodukts, das ist größer gleich 0. Jetzt habe ich ein reelles Polynom, das größer gleich 0 ist. Wie sieht denn das dann aus? Wenn ich hier jetzt auftrage Lambda und hier irgendwie Y gleich P von Lambda, und das ist immer größer gleich 0. Klar, Delta B Quadrat ist positiv, das Ding ist also nach oben geöffnet. Und es kann allenfalls eine Nullstelle haben. Ja, es kann nicht irgendwie so, kann es nicht aussehen. Ja, das kann nicht sein, weil dann habe ich einen Teil negativ. Also das geht nicht. Also es kann allenfalls sein, dass es einmal 0 wird. Ja, das ist gerade mal so hier, die da eine Nullstelle hat. Im Allgemeinen wird es so aussehen. Ja, je nachdem, wie das Psi ist und die Operatoren A und B. Aber es ist nie was, was zweimal die x-Achse schneidet, also es hat nur eine Nullstelle. Ist ein reelles quadratisches Polynom mit höchstens einer reellen Nullstelle. Na klar, komplexe Nullstellen kann es haben, aber ich will ja, Lambda soll ja reell sein. Und jetzt erinnern wir uns an Lösungen von quadratischen Gleichungen. Also jetzt schreibe ich das mal so hin, das P von Lambda, das soll mal dann, ich nenne das jetzt, ja, wie nenne ich denn das am dümmsten? Das ist nicht irgendwie, wir können es einfach stehen lassen, Delta B Quadrat, Lambda Quadrat. Das hier nenne ich aber jetzt wirklich mal anders, das nenne ich mal klein c plus Delta A Quadrat. Ja, also das Ding hier soll dieser Erwartungswert sein mit dem i, und da hatten wir gesehen, das ist reell, weil dieser i mal der Kommutator halt selbst adjungiert ist. Und jetzt, na gut, jetzt erinnern wir uns, jetzt suchen wir hier Nullstellen, da bringen wir es am besten in eine Form, wo vor dem Lambda-Quadrat eine 1 steht. Ich nehme mal an, dass Psi nicht gerade ein Eigenwert von B ist, weil dann wäre ja das Delta B 0. Also das schließe ich mal aus. Jetzt frage ich halt nach den Nullstellen. Ja, und jetzt, das kennen wir aus der Schule irgendwie, hat man das ja mal auswendig lernen müssen. Also Lambda, es gibt im Allgemeinen zwei Nullstellen, nur keine reellen, da gibt es höchstens eine. Da fehlt ein Lambda. So, und jetzt, wie war das? Der Faktor halbe, wie war das? Minus, oder? Minus p halbe und dann plus minus die Wurzel aus dem. Ja, ich bin da gerade noch nicht so ganz fertig. Ich muss das Delta B hoch 4. Ich schreibe es mal lieber hier ab, sonst mache ich da noch Unsinn. Und dann minus den, ne? So, jetzt, wenn das höchstens eine reelle Nullstelle hat, das hier ist eine reelle Zahl, und wenn die Nullstellen reell sein sollen, muss die Wurzel auch reell sein. Dann muss aber dieser Ausdruck unter der Wurzel größer gleich 0 sein. Und das ist er aber nie, hatten wir ja eben überlegt. Die Parabel sieht so aus. Bestenfalls ist es 0, aber ansonsten ist es kleiner 0, weil ich ja nur eine oder gar keine reellen Nullstellen habe. Also, jetzt mache ich mal nur das hier weg. Das ist schon eine ziemlich lange Viecherei. Also, höchstens eine reelle Nullstelle Daraus folgt, dass dieses Dingsbums da unter der Wurzel dass das kleiner ist oder gleich 0. Ja, wenn es kleiner 0 ist, kommt eine komplett klar. Ein Polynom hat immer n, Polynom n-ten Grades hat immer n komplexe Nullstellen, aber eben, wenn das negativ ist, ist es eben keine reelle mehr. Also das hier muss schon so stimmen. Und dann, na gut. Jetzt bringe ich mal das darüber. Das darf ich noch machen. Und jetzt ist das hier eine positive Zahl hier im Nenner, also kann ich den ganzen Spaß damit multiplizieren. Also habe ich c Quadrat. Und weil das positiv ist, ändert sich das Kleinerzeichen nicht. Also es bleibt auf jeden Fall ein Kleinerzeichen. Dann cancelt sich ein Delta B Quadrat weg und dann steht da, was ich haben wollte. Viertel. Ich multipliziere nur mit Delta B hoch 4. Und da bleibt es übrig. Und naja, gut, wenn ich das jetzt noch anders... Jetzt das Ding ist reell, also ist das positiv. Wenn ich die Wurzel ziehe, steht hier Betrag von c halbe ist kleiner gleich Delta A mal Delta B. Aber der Betrag von aber c war ja das hier. Also steht da, was ich haben will. Ne? Da steht jetzt der Betrag von dem... ist halbe ist kleiner gleich eben diesem Produkt der Unschärfen oder Standardabweichung. Ja. Kann man sich jetzt so vorstellen, wenn ich ich mache mal hier a und hier mal w und wenn hier der Mittelwert ist, und ich habe so eine Gauss-Verteilung, das ist so was Typisches, eine Gauss-Verteilung. Ja. Ist danach ein Gesetz der großen Zahlen, wenn alle Fehler von alle Versuche unabhängig sind, sollte so eine Gauss-Verteilung rauskommen, wenn man ganz viele macht. Und naja, dann ist das hier der Mittelwert von A und die Breite hier. Ich weiß nicht wo genau, also hier irgendwie, also das ist gerade. Der Wert, der ist ein Etel kleiner. War doch so, ja. Und dann ist das hier die Breite, das ist irgendwie so was wie Unsicherheit, das hier ist so was wie Delta A. Beziehungsweise das ist Delta A halbe. Und das sagt Ihnen, die Breite ist ja sowas wie die Unsicherheit, ja, also wie viel streuen denn meine Messwerte um den Mittelwert rum. Und dann hier noch ein kleines Ding, haben wir noch nicht gesagt, das A'B', dadurch, dass hier steht ja nur eine 1 und die 1 vertauscht mit allem, also ist einfach mal nachrechnen, der Kommutator aus A' und B' ist dann dasselbe wie einfach der Kommutator aus A und B. Ja, weil garantiert A mal 1 gleich 1 mal A gleich A ist. Und für B genauso. Ja, wenn ich da jetzt diese Definition hier einsetze, das A'B' und da das dann aus x'e, dann heben sich gerade die Beiträge von dem, was proportional zu 1 ist, weg. Und dann ist also einfach A'B'Kommutator gleich AB-Kommutator. Und dann habe ich es. Ja, also das C ist auch gleich. So, das war's. Ich habe bestimmt wieder überzogen. Ne? Naja, 5 Minuten. Also dann bis nächste Woche.